Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Ganz herzlich willkommen zur ersten Online-Session in 2024. Heute mit einem Thema, das ich persönlich ganz, ganz besonders spannend finde, nämlich Strategien in einzelne Aktien zu investieren. Wir alle wissen, 95% des langfristigen Erfolgs ist einfach nur die Zeit im Markt, das berühmte Time in the Market und nicht das taktische Hin- und Her-Investieren. Aber es gibt viele Gründe, trotzdem sich die Arbeit auf sich zu nehmen und einzelne Werte auszusuchen. Die einen wollen den Markt schlagen, so wie ich vermute, Matthias wird der gleich selbst erklären, die anderen für mich. Also ich finde es einfach schön, es macht einfach Spaß. Egal aus welchen Gründen auch immer Sie das machen, heutige Session jetzt 30 Minuten, hören wir mal einem zu, der das schon sehr lange mit sehr viel Engagement und viel Erfolg macht. Und man kann ja immer von anderen lernen. Herzlich willkommen, Matthias, schön, dass du da bist.
Hallo, herzlich willkommen, Edda. Vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Und ja, freue mich drauf, werden spannende 30 Minuten.
Ja, wer Matthias Schmidt nicht kennt, wird ihn dann jetzt heute kennenlernen. Blogger, YouTuber, Poster, sehr aktiv bei Twitter, sehr aktiv bei Facebook auch, habe ich gerade gelernt. Aber Matthias, erzähl doch mal selbst, wie gehst du denn vor, was machst du so, was bringt dich an die Börse?
Also ich investiere jetzt seit fast 30 Jahren mein eigenes Geld, seit dem 18. Lebensjahr eigentlich, habe mich vorher schon seit 87 mit der Börse beschäftigt. Und im Wesentlichen habe ich in der Zeit eigentlich ja drei verschiedene größere Strategien entwickelt, wie ich Werte suche. Und ja, der erste Weg ist eigentlich im Prinzip eben ein sehr langfristiger Weg, um langfristig in Werte investiert zu bleiben. Und ich nenne das immer, ich versuche Firmen zu finden, die über Zyklen hinweg Mehrwert generieren. Also die Mehrwert für die Aktionäre schaffen, wo man also sehr lange eben investiert bleiben kann. Spaßeshalber nenne ich auch gerne mal LURO, also links unten, rechts oben Strategie, also Werte zu finden, die vom Chart gesehen eben von links unten nach oben, nach rechts oben laufen.
Okay, und, dann bevor es konkret wird, dann noch einige Worte vorweg. Max, genau. Wir müssen nochmal festhalten, dass das, was wir jetzt hier besprechen, was Matthias erklärt, dass das keine Empfehlung ist, was zu kaufen oder was zu verkaufen. Ihr handelt alle auf eigenes Risiko.
Genau, ganz wichtig. Und da eben noch der Hinweis dazu, ich werde einige Werte vorstellen, bei denen ich auch investiert bin. Also es kann da durchaus ein Interessenskonflikt bestehen. Bitte bedenkt das Ganze. So viel dazu möchte ich nur vorher gesagt haben. Zunächst mal wollen wir allgemein den Punkt angehen. Also Firmen finden, die ja über längere Zeit, über Zyklen hinweg einen Mehrwert finden. Also nicht ganz kurzfristig, sondern wirklich langfristig gedacht. Und eben nicht, ja, das Gegenteil dazu sind, ich sag mal, Wertevernichter. Wenn man jetzt mal anschaut, eine Deutsche Bank, eine ThyssenKrupp, eine Lufthansa, eine TUI. Also Werte, die zyklisch sind und die eigentlich mit jedem Zyklus schwächer werden. Sowas versuche ich zu vermeiden und eben dagegen eher Werte zu finden, bei denen ich langfristig investiert bleiben kann. Das hat eigentlich zwei ganz große Vorteile. Der eine Vorteil ist, dass die Steuer für uns mitspielt. Das heißt, je länger ich in der Aktie eben investiert bin, desto länger arbeitet das Kapital für mich. Und erst wenn ich den Gewinn aufdecke, wird quasi die Abgeltungssteuer fällig und ich habe netto dann eben weniger Kapital zum Neuinvestieren zur Verfügung. Und das Zweite ist, das ist Thema Timing. In dem Moment, wo ich langfristig investiere, entgehe ich natürlich gewissen Timing-Risiken. Und ich habe es vor einiger Zeit mal in einem US-Buch gelesen, da hat jemand eine Analyse gemacht und hat eine wahnsinnig große Anzahl von Privatanlegertransaktionen untersucht und hat geschaut, wie haben sich diese Aktien in Relation zum Markt entwickelt, und zwar einmal, nachdem sie gekauft wurden und einmal, nachdem sie verkauft wurden. Und das Interessante war, dass die Aktien, die verkauft wurden, in den 6 Monaten danach tendenziell eine Outperformance, zwar irgendwas Richtung 1% gegenüber dem Markt erzielt haben, und die Aktien, die gekauft worden sind, die haben tendenziell eine Underperformance von 1% etwa erzielt. Das heißt also, wenn wir hergehen und Werte finden, wo wir lange investiert bleiben können, wo wir eben nicht auf Timing achten müssen, dann haben wir eben den Vorteil auf unserer Seite, dass wir diese Timing-Falle quasi umgehen können. Das ist einer der Hintergründe eben.
Gibt es eine Vermutung, woher das kommt, wie das passieren kann?
Ich denke, es hängt einiges auch mit Psychologie einfach zusammen. Also ich habe schon häufiger festgestellt, wenn sehr viele Leute auf einen Wert draufgehen, also wenn man sich auch in sozialen Medien auch Rückbestätigung holt und dann erst kauft, wenn im Prinzip alle der Meinung sind, dass man kaufen muss, dann ist es ja häufig eigentlich zu spät. Aber viele Anleger wollen, brauchen fürs Wohlfühlen diese Rückbestätigung. Und dasselbe ist, wenn natürlich überall die Stimmung schlecht ist und keiner einen Wert haben will, dann traut man sich auch nicht zu kaufen und ist eher geneigt, im Prinzip einen Schlussstrich zu ziehen. Also ich glaube, das kommt durchaus hier aus der Psyche, aus dem Sentiment heraus, auch ein Stück weit, ja. Ja, was haben diese Werte? Also ich habe schon gesagt, sie sind tendenziell weniger zyklisch Werte, die wir suchen. Also weil beim zyklischen Wert ist es ja wichtig, dass wir ja immer versuchen, und da ist es ja so häufig, wenn es ganz schlecht aussieht, ist eigentlich der gute Kaufzeitpunkt. Und wenn eitel Sonnenschein ist, ist dann wieder ein guter Verkaufszeitpunkt. Und wenn optisch günstig bewertet ist, diese Zykliker versuchen wir eben, die werden weitgehend gemieden. Es sind häufig Firmen, die tendenziell eher höhere Margen haben, geringere Verschuldung. Das heißt, wenn sie in die Krise reinfahren, haben sie dadurch natürlich Gestaltungsspielraum, weil sie natürlich aktiv was machen können und nicht schauen müssen, um Gottes Willen, wir sind in der Krise, wie sichern wir unser Überleben, sondern sie können eben zum aktiven Player werden. Firmen mit Burggräben natürlich und ja, wichtig ist natürlich, dass die Bewertung am Ende auch passen muss. Sag mal, wie findet man jetzt solche Firmen? Und da ist eine Sache, auch was mir aufgefallen ist, da hatte ich auch mal ein Video vor eineinhalb Jahren dazu gemacht. Viele Anleger versuchen immer auf nach dem Aktienkurs, also sie sehen, der Aktienkurs bricht ein und denken, wow, jetzt ist Schnäppchenjagd und gehen dann hin und schauen sich die Firma an und wollen agieren. Also der Kurs triggert die Aktion. Und ich halte es eigentlich für genau den falschen Weg. Man sollte eigentlich umgedreht hergehen und schauen, dass man interessante Firmen findet und erstmal gar nicht mit der konkreten Absicht jetzt sofort zu kaufen, sondern Ausschau nach guten Unternehmen halten, auch wenn die Bewertung jetzt zu hoch ist vielleicht. Aber gute Unternehmen suchen, weil letztendlich das, was wir am Aktienmarkt machen, ist, wir kaufen Anteile an Unternehmen. Und das ist die letzten Jahre ja eigentlich leider in eine ganz andere Geschichte, nämlich an vielen Punkten Richtung Casino abgekippt, wo viele einfach nur noch den Kurs sehen und eigentlich nicht mehr das im Hintergrund sehen, was wir mit dem Aktienkauf machen. Nämlich es ist eine Beteiligung am Unternehmen. Und nur wenn dieses Unternehmen sich gut entwickelt, wenn es Gewinne erwirtschaftet, dann haben wir im Prinzip eine Chance, langfristig auch ein gutes Geld zu verdienen. Und deshalb eben erst der Fokus auf das Unternehmen und dann sich überlegen, bei welchem Preis bin ich bereit einzusteigen und dann eben ja auch warten zu können, auch mal durchaus ein Jahr, zwei warten zu können, bis der Preis passt. Und dann sich eben eine Position aufzubauen. Ein Weg, wie ich ein Vorfiltern von solchen Aktien gerne auch mache, und da habe ich auch schon durchaus die eine oder andere Aktie mitgefunden, das ist wirklich, ich nenne es XXL-Charts, also wirklich die Kursverläufe mal über 25, 30 Jahre anzuschauen. Und ich möchte dort eben sehen, dass zum Beispiel die New Economy Bubble mit drin ist, dass die Finanzkrise mit drin ist. Und damit, das sieht man, wie haben sich diese Aktien, auch die Kurse eben in diesen Krisen entwickelt und welche Firma hat es geschafft, über 25, 30 Jahre schon mal im Prinzip ja Werte zu generieren. Und dann im nächsten Schritt muss man sich natürlich die Fundamentaldaten anschauen. Das wird dann spannend. Aber es ist eine Möglichkeit, um mal potenzielle Kandidaten eben zu finden. Ein anderer Weg ist noch durchaus auch in diversen Feindern einfach mal zu schauen nach Kennzahlen, wo sind hohe Margen, wo sind interessante Konstellationen quasi da.
Das heißt, du gehst und nimmst jetzt Nebenwerte in oder auch große Unternehmen und schaust einfach systematisch Charts durch.
Ja, ich habe das zum Beispiel vor, ach Gott, 7, 8 Jahren mal, 2016 war das mal mit dem Nikkei gemacht, also alle 225 Nikkei-Werte auf ganz lang durch. Und da ist mir eine Aktie aufgefallen, die Itosho. Und Itosho war damals, ist eines der japanischen Handelshäuser und die war im Jahr 2000 auf dem Hoch bei 500 Yen und jetzt ist sie inzwischen bei 5.500 Yen. Und die hat noch 3% Dividende jedes Jahr gezahlt. Also in einem japanischen Markt, der ja eigentlich ja bis die letzten paar Jahre jetzt eigentlich total schlecht war, hat es das Unternehmen geschafft, deutlich Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen und hat trotzdem noch eine ordentliche Dividende gezahlt. Und irgendwas müssen die richtig gemacht haben. Da muss zum Beispiel auch eine Unternehmenskultur teilweise da sein, die weiterträgt, die, das werden wir gleich bei einem Wert nicht vorstellen, nachher sehen, wo sowas ganz elementar ist, was man in den Zahlen gar nicht sieht, sondern was man einfach erstmal rauskriegt, wenn man sich mit der Firma beschäftigt, ja. Ich habe aber dann immerhin 4 Jahre noch gebraucht, bis ich das Unternehmen so vertraut war, und dann 2020 nämlich erst, habe ich die erste Aktie gekauft. Also ich habe das 4 Jahre beobachtet, habe mich eingelesen, habe mich beim Investor Relations Verteiler auf den Verteiler nehmen lassen, habe die Berichte jeweils gelesen, die Calls angehört und dann bekommt man Vertrauen und irgendwann sagt man, okay, der Preis passt, jetzt gehe ich rein, jetzt mache ich quasi eine Handlung.
So, und wie kommst du dann zu dieser Meinung, dass der Preis passt? Das stelle ich mir jetzt ja auch als eine große Hürde vor. Wann ist ja, denn günstig?
Also ich sage mal, eine Itosho mit KGV 8, 3% Dividendenrendite, kaufen kräftig Aktien zurück und wachsen. Also ich glaube, da hat man schon schnell ein paar Rahmenbedingungen, wo man sagt, das ist in Ordnung. Und hat auch im Übrigen dann Mitte 2020 ist dann noch Warren Buffett mit rein. Das hat mich dann dahin bestätigt, dass ich hatte vorher schon welche gekauft und habe dann aber richtig aufgestockt, als quasi Buffett da mit rein ist. Ja. Jetzt hätte ich einen Wert dabei, den wir mal ein bisschen ausführlicher anschauen. Dazu übertragen wir mal kurz den Bildschirm. So, jetzt müsste man, sieht man es? Sieht man es jetzt?
Ja.
Ja, okay. Und das ist die Bechtle AG. Also Bechtle kennen ja einige aus der Community sicher. IT-Systemhaus ist 2/3 vom Umsatz und dann haben sie noch IT-E-Commerce. Mit dem E-Commerce macht 1/3, da sind sie weltweit schon aktiv. Und Bechtle ist ein Kind des neuen Marktes. Die sind auf dem Höhepunkt des neuen Marktes an die Börse gegangen. Und jetzt schauen wir an, als erstes mal, wie sich der Umsatz in dieser Zeit entwickelt hat. Und wir sehen also auch das Jahr 2000, ich habe die Zahlen von Ticker hier genommen und ich habe die 2 Jahre 2000, 2001 noch manuell rangemacht, weil mir es wichtig war, dass man die Zeit des neuen Marktes quasi noch mit dabei hat. Und da sieht man, wir hatten jedes Jahr schon deutliche Umsatzsteigerungen. Es gab eigentlich nur 2 Dellen. Das eine war 2009. Das war eine ganz interessante Situation, weil damals hat Bechtle als ja, Familienunternehmen, also ich glaube 1/3 der Aktien ist da in Familienhand, die haben gesagt, wir glauben an die Zukunft, die Krise ist vorübergehend und die haben die Mitarbeiter nicht entlassen, sondern sie haben die Mitarbeiter geschult. Und haben damit natürlich ausgeholt, um dann 2010, 2011, wenn die Konjunktur angezogen ist, wieder kräftig Umsatz fahren zu können. Und eine Delle, ganz kurz noch zur Erklärung, die ist im Jahr 2022 drin. Das ist nur ein technischer Rückgang, weil Bechtle musste ab 2022 Umsätze anders verbuchen. Und zwar, wenn sie Softwarelizenzen verkaufen, durften sie nicht mehr den ganzen Lizenzumsatz quasi als Umsatz verbuchen, sondern nur noch die Marge da draus. Und deshalb ist der Umsatz zurückgegangen, hat aber operativ war es eigentlich kein Umsatzrückgang. Also wir sehen, über einen Zeitraum von einem Vierteljahrhundert wächst dieses Unternehmen kontinuierlich und es spricht auch viel dafür, dass sie in Zukunft gut weiter wachsen. Im IT-E-Commerce sind sie weltweit aktiv. In der Beratung im Systemhaus waren sie nur in Deutschland, Österreich, Schweiz aktiv. Und das haben sie jetzt ausgeweitet auf die Benelux-Staaten. Das haben sie ausgeweitet auf Großbritannien. Und das Interessante ist dort, dass Bechtle in Deutschland gerade mal einen Marktanteil von 3% hat. Also dieser Markt ist noch sehr fragmentiert. Die können dort noch Jahre weiter wachsen. Und ja, schauen wir ganz kurz noch auf den Gewinn je Aktie. Auch der. Und wenn wir mal sehen, der Gewinn ist hier von 2000 auf 2001 durchaus 30% pro Jahr gewachsen. Wir müssen daran denken, das war die Zeit, wo die Aktienkurse richtig in den Keller marschiert sind, hat das Unternehmen aber operativ sich sehr, sehr gut entwickelt. Und Bechtle war, ich glaube, eines von knapp 10% der neuen Marktunternehmen, die überhaupt überlebt haben. Aber die haben damals schon richtig operativ gut abgeliefert und bis auf kleinere Schwankungen haben wir relativ solide Gewinnsteigerung je Aktie, also Earnings per Share hier. Und das Ganze kommt jetzt, jetzt sehen wir den Kurs verlaufen. Ich habe ihn wirklich und deshalb auch der logarithmische Einstellung. Also hier unten sieht man, ist log dran. Das heißt, jeder Abschnitt ist prozentual die gleiche Steigerung. Und bei langfristigen Charts ist immer sehr gut, eine logarithmische Einstellung zu nehmen, um einfach prozentuale Veränderungen besser einordnen zu können. Und nach dem Börsengang am neuen Markt ist Bechtle in der Spitze um über 80% im Kurs gefallen. Wir haben gerade die Gewinnentwicklung gesehen. 30% Gewinnzuwachs etwa pro Jahr in der Zeit. Und trotzdem ist der Kurs um 80% zurück. Und da sieht man, Mr. Market hat verrückt gespielt, aber Mr. Value hatte sich damals richtig gut entwickelt. Und dasselbe in der Finanzkrise. Und ja, danach haben wir eine lange Phase gehabt, wo sich der Kurs sehr, sehr solide entwickelt hat. Aber auch das Umgedrehte, ich sag mal, im Jahr 2021 war natürlich auch ein Stück weit Exzess nach oben. Da hatten wir dann ein KGV irgendwo Richtung sind 35 und 40. Das ist natürlich dann irgendwann eben nicht mehr gerechtfertigt. So, dann.
Jetzt kommt eine Anmerkung von einem Teilnehmer. Wie ja. hat sich denn die Unternehmensbewertung, die Margeables, wie haben die sich entwickelt? Nur mit absoluten Zahlen könne man seiner Ansicht nach nicht viel argumentieren.
Ja, wir hatten zeitweise KGVs um die 10 und im Moment sind wir jetzt für 2024, was haben wir, 2024 haben wir ein 19er KGV, 2025 ein 17,5er. Nur man muss natürlich auch sehen, klar, damals war die Unsicherheit ein Stück höher. Deshalb auch natürlich ein deutlich niedrigeres KGV notwendig, um Anleger, um das damals noch höhere Risiko einfach zu kompensieren. Ja. Während heute wird es ja durchaus mit 17,5 auf 2025 ist noch kein Schnäppchen. Ich habe letztes Jahr mal zugekauft. Ich werde durchaus also im Bereich sagen wir 35 bis 40, wenn wir nochmal kommen, wäre ganz nett. Dann kommen wir irgendwo Richtung 16er KGV mal runter. Dann ist es, denke ich, eine Größenordnung, ja, von eine Basis, von der man dann ja wieder interessante Chancen eben hat, ja.
Matthias, deine Kamera ist noch aus, kleiner Hinweis.
Ach, Moment, wo muss ich die jetzt? Ich hab, ah, so ne jetzt. Ich sehe jetzt nirgendwo, wo die aus sein soll. Meine Webcam, so jetzt hat? Jetzt? Nee. Jetzt geht's?
Ja, jetzt geht's
wieder. Okay,
ja.
Gut, sorry. Das war, weil ich die Übertragung hier ausmachen muss. Jetzt haben wir es. Ja, das, also der erste Wert, und ich hätte dann noch einen zweiten Wert dabei, dann kann man eigentlich dann auch wieder zurückspringen in, oder erstmal noch ein paar Sachen dazu erzählen. Und zwar, der zweite Wert ist es die Danaher aus USA. Bin ich seit 2012, habe ich die ersten Käufe dort gemacht. Ja, Danaher ist im Bereich Life Science und Diagnostik aktiv. Und das Interessante ist dort, dass das ein Unternehmen ist, wo die Kultur, die haben dieses Danaher Business System, was permanent eben auf Erneuerung setzt. Also was versucht, sich permanent eben zu optimieren. Die Firma hat in den Jahren sehr viele Anteile abgespalten. Und sie hat aber auch wieder Zukäufe gemacht und war also sehr dynamisch, hat aber nie einen Größenwahn gehabt, um zu groß zu werden. Also immer, es wurden immer wieder Anteile abgetrennt. Und welchen Vorteil so ein Danaher Business System hat, ist, das haben wir in der Corona-Krise gesehen, Danaher als Diagnostikfirma waren am Ende die schnellsten, die einen Corona-Test hatten. Und das hat wieder, ja, zum Gewinnschub in der Zeit geführt, klar, hat aber dann auch zum Bewertungsexzess geführt, der im Moment einfach abgebaut wird ein Stück. Und jetzt will ich noch mal kurz den Bildschirm zeigen, dann können wir nämlich, so, jetzt muss, ist er zu sehen?
Ja, ist zu sehen, wir sehen jetzt noch rechts.
Ja, okay, whoops. Dann haben wir hier den Kursverlauf von Danaher, da sehen wir, da gab es dann, also wir sehen auch von links unten nach rechts oben mit kleineren Dellen. Und 2021 gab es dann einfach die Übertreibung. Da wurden dann zu hohe Erwartungen eben in den Wert reingesteckt. Das Ganze wird im Moment korrigiert und da hatten auch viele einfach eine Forward-Rechnung gemacht mit den Wachstumsraten, die einfach durch dieses Sondergeschäft mit den Tests kamen. Im Moment, die Tests sind jetzt raus. Der Markt muss wieder einen Punkt finden, wie wird künftig das Wachstum sein? Und das Wachstum im Hintergrund ist ja weitergelaufen in den anderen Bereichen. Nur das Ganze war durch die Umsätze mit den Tests total verzerrt. Und dann die Rückgänge bei den Tests, die haben ein falsches Bild gegeben, was eigentlich der Kern der Firma macht. Die Firma hat sich nämlich trotzdem richtig gut weiterentwickelt. Und Danaher hat auch ein paar ganz gute Übernahmen eben gemacht, unter anderem AbbChem. Das ist eine Firma für Antikörper und Reagenzlösungen, und Aldevron. Das ist ein Produktionspartner, der wichtige Nukleinsäuren und Proteine bereitstellt. Und was bei Danaher meiner Ansicht nach sehr interessant ist, ist die Finanzstruktur bei den Anleihen. Und da habe ich mal aus dem Geschäftsbericht raus eine Übersicht gemacht, wie lange die Anleihen laufen. Und sie haben also relativ viele Anleihen, die ja 2030, 39, 45 bis 2051 welche laufen, ja. Und danach ist im nächsten Jahr, Mitte nächsten Jahres, dürften sie schon im Prinzip Net Cash positiv sogar sein. Das heißt, sie haben dort ein Riesenpotenzial, wenn sie es schaffen, quasi dieses Geld, was sie aus den Anleihen noch sehr, sehr günstig für lange Zeit zur Verfügung haben, wenn sie dieses Geld quasi nutzen können und in Cash generierende Sachen investieren. Ja, und da wird die nächsten Jahre meiner Meinung nach, werden wir einige Übernahmen sehen. Wir werden auch wieder, wie zuletzt, Veraldo, die Wassersparte, die haben sie abgespalten an die Aktionäre. Also jeder Aktionär hat für 3 Danaher dann eine Veraldo bekommen. Und das Ganze wird also für die Aktionäre ist es gut, die bekommen wieder Anteile, und gleichzeitig wird der nachher aber auf dem Niveau gehalten, ja, wo sie überschaubar bleibt, wo sie nicht zu extrem groß und unübersichtlich wird, ja. So, und dann würde ich ganz gern zum zweiten Punkt kommen noch, was wir haben, und zwar, das ist die Auswahl nach den handelnden Personen. Also bei kleinen Unternehmen ist es ganz wichtig, aber auch bei größeren Unternehmen sind die Manager häufig, kann ein Manager einen richtig großen Einfluss eben auf eine Unternehmensentwicklung haben. Und das war das erste Mal so, wo ich danach vorgegangen bin. Das war eigentlich 1997 hatte ich mehrere Bücher über Bill Gates gelesen. Er hat mich damals total fasziniert. Das eine hieß Der Weg nach vorn und auch Mr. Microsoft, also seine ganze Story. Und das war so ein Punkt, wo ich das erste Mal so richtig langfristig beim Investieren gedacht habe. Davor war ich ja relativ stark als Zocker unterwegs, auch Optionsscheine und so gemacht. Aber das Buch hat mich fasziniert und ich habe dann angefangen, relativ viele Biografien zu lesen. Manchmal habe ich nichts gemacht, leider bei Steve Jobs. Andere Male bei Tesla, also bei Elon Musk nach der Biografie, das war 2017, hatte ich dann wirklich gesagt, das kann was werden. Ich bin inzwischen aus Tesla wieder raus, aber es war eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und das Interessante ist, wenn man sich tiefer mit den Personen beschäftigt, bekommt man einfach einen ganz anderen, langfristigeren Blick. Man kann Handlungen teilweise manchmal besser einschätzen, meine ich. Und ja, Manager können wenn sie gewisse Fähigkeiten haben, und da habe ich gleich 2 Beispiele mal mitgebracht, durchaus richtig große Veränderungen eben hier machen. Und als erstes Beispiel habe ich jetzt sehen wir's? Ja, genau. Jetzt kommt dann die nächste, das ist, nämlich, ich habe mal das Beispiel Henkel genommen. Dort wurde in der Finanzkrise Kasper Rorstedt CEO, und er hat dann er ist relativ zahlenfixierter Mensch, so was man liest, und er hat es damals geschafft, aus dem, Henkel war immer relativ lahm und träge, er hat dort wahnsinnig viel durch Optimierung rausgeholt. Und das Ganze hat auch eine ganze Zeit lang dann getragen. Also wie gesagt, es ist hier wieder der logarithmische Chart. Wir waren ja also bei Kursen um die 19, 20 Euro bis in der Spitze Richtung 130 Euro hoch. Also es war schon eine richtige starke Entwicklung, die in dieser Phase war und auch noch ein Stück angehalten hat, nachdem er dann weg ist. Und er ist das ist der nächste Wert, dann Adidas gewechselt. Bei Adidas hat es in der Anfangszeit noch sehr gut gewirkt. Also sein Werkzeugkasten, dass er Kennzahlen optimiert, Und vor allem darauf, also ich glaube, das Manager-Magazin hat immer den Mann der Kennzahlen genannt, ja. Das Ganze hat eine Zeit lang funktioniert, aber dann kamen einige Probleme. Also während Corona mit dieser Mietgeschichte, wo er dann nur auf die Zahlen fixiert war, aber die Außenwirkung seiner Handlung quasi nicht berücksichtigt hat. Was dann den ersten riesengroßen Aufschrei damals gab, dann gab es mit Kanye West diese Geschichte und mit China die Probleme. Und er hat, sagen einige jetzt bei Adidas, vergessen, also er hat sich nur auf die Zahlen fokussiert, das hat er sehr, sehr gut gemacht, das hat eine Zeit lang getragen, das hat er, da hat es im Prinzip gezogen und dann hat er aber die Seele, das Kreative irgendwo vergessen und hat dadurch, sind dann im Prinzip Fehler entstanden und jetzt der neue CEO, der Björn Gulden, der geht eher wieder auf das ein, das könnte also durchaus für Adidas eine Phase werden, wo sie eben auch wieder zurückkommen können und weil sie eben wieder auf das, was für das Sportgeschäft wichtig ist. Also einige haben auch gesagt, er hat die Sportbranche nicht verstanden, dass es eben neben Zahlen dort noch auf ganz, ganz andere Sachen eben ankommt. Und ein zweites Beispiel habe ich hier noch dabei. Das ist General Electric. Dort war ich auch selbst investiert. Und zwar, ich bin damals rein an dem Tag im Herbst 2018, als Larry Culp CEO wurde. Larry Culp war von, ich glaube, 2001 bis 2014 der CEO von Danaher. Also der hat in der Zeit wahnsinnig viel Werte für die Aktionäre geschaffen. Und es ist jemand, der hatte eben dieses, wenn ein Konzern wie GE zu groß geworden ist, zu behäbig, zu viele Sachen im Argen lagen, da hat er einfach diesen Werkzeugkasten, ja, GE zu filetieren, zu deleveragen, also die Risiken runterzunehmen und in einzelne Teile zu zerlegen und neu zu strukturieren. Da ist er sehr, sehr gut drin und hat auch dann relativ schnell gut agiert. Also der Markt hat es erstmal, klar, letzte Quartal 2018 war total schlechte Börsenstimmung, hat es mit runtergerissen, aber dann 2019 hat er den Spin-off von Wabtec durchgezogen. Er hat die Biopharma-Sparte damals verkauft und der Markt hat eigentlich immer mehr Vertrauen gefasst, dass Larry Culp das Ganze in den Griff bekommt, dann kam das Problem der Corona-Crash und dort vor allem, dass GE ja in der Flugzeugsparte relativ stark ist und das hat nochmal das Ganze in Straucheln gebracht, aber auch das hat er gemeistert und hat dann bekannt gegeben, dass die Firma in drei Teile gespalten wird. Das eine ist GE Health, GE Health wurde an die Börse gebracht. Und die anderen beiden Unternehmensteile, also das Energiegeschäft, das nennt sich GE Vernova und GE Aerospace, die werden wahrscheinlich im zweiten Quartal nächsten Jahres getrennt. Das Interessante ist tatsächlich, dass erst ja so richtig dann mit dem tatsächlichen Umsetzung des GE Health Spin-Offs der Kurs richtig Fahrt aufgenommen hat und auch GE Health hat sich lange Zeit noch gut entwickelt danach. Das ist, sieh mal also, was ein Manager, wenn er an der richtigen Stelle ist, machen kann, aber auch wenn er, ich sag mal, einen falschen Werkzeugkasten hat, auch durchaus, wo man Gefahr haben muss, dass er was kaputt macht. Und in dem Zusammenhang vielleicht eine Buchempfehlung, was ich sehr interessant fand, es nennt sich The Outsiders von William N. Thorndike Jr. Das hat in USA mal, ich glaube, 7 oder 8 Manager herausgepickt und hat so ein bisschen Kriterien gesucht, was langfristig erfolgreiche Werteschaffer für Aktionäre ausmacht. Also es ist durchaus ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, was ja vielleicht mal die ein oder andere Idee gibt, wonach man bei Manager-Typen im Prinzip suchen kann. Und
danke dafür und diese Buchempfehlung eben, die kam just in dem Moment, als ein Teilnehmer gefragt hat, welche Literatur du denn empfehlen würdest. Gibt es darüber hinaus noch was du empfiehlst zum Lesen?
Grundsätzlich Biografien. Also ich finde Biografien wahnsinnig hilfreich. Ich habe auch von Nike, von dem Gründer, die Biografie. Das hat witzigerweise geholfen. Nike war eine der Firmen, er hat darin erklärt, wie die japanischen Handelsfirmen funktionieren, weil er der Phil Knight hat erklärt, wie die japanischen Handelsfirmen funktionieren, weil er in seinen Anfangsjahren mit denen die Geschäfte gemacht hat. Mhm. Und danach habe ich mehr verstanden, wie Itosho funktioniert. Also es ist so viel, was in Biografien, klar die Investoren, aber wirklich die Unternehmertypen, einfach zu schauen, welche Biografien von erfolgreichen Unternehmern kommen neu raus, die sich reinziehen. Geht inzwischen ja mit Hörbuch. Ich mache das ganz gerne mit dem Hörbuch, wenn man viel mit dem Auto unterwegs ist. Da kann man relativ viel hören. Oder eben auch Podcasts durchaus. Gibt es in den USA einige, die wirklich auf die Köpfe hinter den Unternehmen fokussieren. Und das ja, gibt dann, glaube ich, einen ganz guten Ansatzpunkt dafür.
Hast du da ein, zwei Namen von diesen Podcasts?
Oh, weiß ich jetzt nicht auswendig. Müsste ich schauen. Aber können wir zur Not nachreichen oder ich... In YouTube kommentiere ich es nachher einfach unten drunter. Schreibe ich mal rein.
Ja? Dann haben wir hier eine Frage einer Teilnehmerin. Ja? Das schließt an Bechtle an. Wie hoch bzw. niedrig sollen denn die KGVs sein aus deiner Sicht?
Ja, generell ist es, also eine Faustregel generell zu sagen, ist schwierig, aber es sollte man immer ein Stück weit in Relation zum Wachstum setzen. Und ich sage jetzt mal, wenn man eine Bechtle im Bereich zwischen einem 15er und einem 16, 17er KGV, ist es günstig. Das heißt aber nicht, dass natürlich, wenn der Markt verrückt spielt, wenn wir eine Rezession kriegen oder eine stärkere Rezession etc. oder eine längere, dass wir dann auch mal einen 10er KGV zwischendurch sehen. Ja, aber eine Bechtle mit auf 2025 jetzt gerechnet mit dem 15er KGV zu bekommen, bei der Entwicklung, wenn man wirklich die Zeit hat, dann nimmt man eine richtig gute Kursentwicklung am Ende mit. Ja.
Dann möchte ein Teilnehmer wissen, ob du Wert auf Dividendenausschüttungen legst.
Nein. Also der Punkt ist, ich habe nie eigentlich die Dividende als das erste Kriterium genommen, um einen Wert zu suchen. Wenn das Unternehmen, wie eine Danaher, die zahlen eine kleine Alibi-Dividende, wenn das Unternehmen im Prinzip was Gutes mit dem Geld machen kann, dann soll es das machen. Dann will ich das Geld nicht raus. Es ist ja vor allem steuerlich auch schlecht. In vielen Fällen sind Aktienrückkäufe eigentlich ja das bessere Instrument. Das ist im Übrigen auch was in dem Buch The Outsiders kommt. Die Outsiders waren erstmal außerhalb der Finanzzentren. Die haben sich nicht von den Modetrends anstecken lassen, die im Finanzzentrum geherrscht haben. Und sie haben das Thema Aktienrückkauf so eingesetzt, dass es wertsteigernd ist. Sie haben Aktienrückkäufe eingesetzt, wenn keiner die Aktie wollte, wenn sie billig war, wenn sie in ihren Augen zu billig war und wenn sie keine Alternativen für das Geld zum Investieren hatten. Sie haben aber auch dann, wenn alle irgendwann in den, ich sag mal, 70er, 80er Jahren, fing es dann an, dass die Aktienrückkäufe richtig modern wurden. Aber wo sie das Gefühl hatten, ihre Aktie war zu teuer, dann haben sie das Geld aber auch als Dividenden rausgegeben. Und das ist diese Kapitalallokation. Entweder investiere ich es ins Geschäft, in die Geschäftsentwicklung, nämlich mache ich Aktienrückkäufe oder mache ich im Prinzip eine Dividende. Diese Entscheidung, die ist relativ wichtig für die Performance am Ende des Aktienkurses. Und was wir heute sehen, dass viele Manager es nach ihren Verträgen optimieren. Wenn ich das sehe, ein Beispiel ist die Münchner Rück. Die Münchner Rück hat sich letzten ja fast verdoppelt, der Kurs. Und jetzt wird jeden Tag werden Aktien zurückgekauft. So, und dann geht man mal her und schaut mal in den Vergütungsbericht rein. Deshalb Geschäftsbericht anschauen. Im Vergütungsbericht steht dann drin, wie der variable Teil der Vergütung von den Vorständen bemessen wird. Und der wird nämlich daran bemessen, wie die Outperformance zum Korb von anderen Versicherungsaktien ist. Mhm. Das heißt, wenn da ein paar Millionen im Spiel sind, dann könnte durchaus mal der Verdacht naheliegen, dass der Preis, zu dem die Aktien zurückgekauft werden, nicht günstig sein soll, sondern dass es eher wichtig ist, dem Kurs einen Support zu geben, um eben diese, um gewisse Hürden für so eine Bonuszahlung quasi zu nehmen. Ja. Also drum immer da bisschen weiter anschauen, aber das ist das, da gibt es das Buch The Outsiders einen sehr, sehr guten Einblick, finde ich. Und was die nämlich richtig gemacht haben, diese Manager, die erfolgreich waren.
Hier gibt es eine weitere Literatur- oder Hörempfehlung, kann ich nicht unterscheiden. Lessons from the Titans sei sehr zu empfehlen.
Okay. Danke, ja.
Kenne ich jetzt noch nicht. Eine Frage, die nochmal auf General Electric sich bezieht. Mhm. Siehst du Parallelen zwischen General Electric und Siemens?
Ja, Siemens hat ja auch, die Abspaltungen waren recht gut. Die haben dem Kurs gut getan. Die haben nach langer Zeit einfach, also dieser Trend, nicht immer größer, immer mächtiger und längst zu werden, sondern wirklich zu kleineren Einheiten, die eigenständig Entscheidungen treffen können, die Fusionen machen können, die Partner suchen können, die auch Mitarbeiter anders intensivieren können. Der war durchaus richtig. Also den hat Siemens sehr, sehr gut gemacht. Klar, beim Bad der Töchter, also wenn ich jetzt wie heißt sie wieder, Siemens Energy anschaue, da schüttelt es eigentlich einen schönen Tweet letztes Jahr auf Twitter. Die haben innerhalb einer Woche Aktien zurückgekauft im Rahmen des Rückkaufprogramms und gleichzeitig 10% niedriger eine Kapitalerhöhung platziert. Mhm. Anstatt so voraus, die Aktien haben sie fürs Mitarbeiterprogramm gebraucht. Ja, aber es gab andere Firmen, eine Lufthansa und so, die haben quasi auf der Hauptversammlung sich das genehmigte Kapital für Mitarbeiter schaffen lassen, also dafür. Und das Ganze hätte man mit ein bisschen Vorausblick, und wenn es nicht ein Bürokratenladen ist, wo an zwei Ecken im Prinzip, oder an jeder Ecke nur jeder seinen Bereich sieht, hätte man das Ganze locker machen können. Das wäre nämlich alles in der Zeitspanne drin gewesen. Ja? Und man sieht ja, was für Probleme mit Gamesa und so weiter kamen. Da war, glaube ich, Siemens ganz froh, dass auch die Baustelle wegzuhaben, ja, oder weitgehend wegzuhaben, ja.
Eine Frage von einem Teilnehmer: Gibt es Branchensektoren, die du meidest?
Ja, ganz einfach. Mit ganz wenigen Ausnahmen, 4 Räder und 2 Flügel. Also 4 Räder, also alles, was Automobil ist. Automobil ist hochzyklisch oder ist in der Regel zyklisch. Die einzige Ausnahme war damals Tesla, die ich gemacht hatte. Und das zweite ist, ist Luftfahrt. Die Luftfahrtbranche, man muss mal eins sehen, Lufthansa hatte vor dem Corona-Crash eigentlich alles richtig gemacht. Die haben relativ solide Bilanzen, sie haben Geld angehäuft, aber sie können es natürlich nicht übertreiben, sonst werden sie schnell zum Übernahmeziel. Aber im Rahmen dessen, was sie machen konnten, hatten sie für eine Krise vorgesorgt. Aber dass diese Krise so heftig dann wird, dann waren sie wieder mit Problemen dagestanden. Das heißt, die Luftfahrtindustrie hat im Zyklus von allen 6 bis 10, 12 Jahren irgendwann wird ein Ereignis kommen. Wir kennen dieses Ereignis nicht. Aber wir können mit einer Wahrscheinlichkeit von 80-90% ausgehen, dass bis zum Jahr 2035 wieder ein Ereignis kommen wird, das die Luftfahrt im Prinzip in die Knie zwingen wird oder zu Problemen. Und ich weiß nicht, wann es kommt. Und deshalb ist das für mich eine Geschichte raus. Und vor allem, sie wurden halt mit jedem Zyklus im Prinzip schwächer. Ja, und das ist was, ja, das sind eigentlich so die zwei, wo ich wirklich konkret sage, das ist für mich, die will ich gar nicht haben. Das ist, man kann das Ganze spielen, wenn man extrem die Zyklen versteht, wenn man wirklich da sich tief in einzelne von diesen zyklischen Branchen einarbeitet und die treibenden Faktoren kennt. Das funktioniert vielleicht, ja, aber ist nicht, ich nehme meine Baustelle, also ich möchte lieber längerfristig und längerfristig mit dabei sein.
Okay, dann eine Frage von einem Teilnehmer. Wie viele Geschäftsberichte liest du, bevor du investierst?
Oh, das ist die Frage, es kommt drauf an. Also ich mache verschiedene Wege. Ich schaue mir auch YouTube-Videos an, wo die auf Konferenzen gesprochen haben. Teilweise jetzt auf der MKK oder so anderen Konferenzen, im Eigenkapitalforum kann man sich die Firmen anschauen. Im Netz steht viel zur Verfügung. Ist komplett variabel. Manchmal schaue ich mir mehrere Jahre an. Wie gesagt, manche Unternehmen habe ich auch jetzt 3, 4, 5 Jahre angeschaut und noch gar nicht investiert. Ja, das ist einfach eine Geschichte, ist so variabel. Ja. Aber okay, je mehr Informationen, wenn man Zeit hat, je mehr Informationen, desto besser eigentlich, desto vertrauter wird man. Und dieses Vertrauen ins eigene Handeln, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man dann auch, es wird immer mal wieder Situationen geben, wo es mal nicht so gut läuft und so weiter bei den Firmen. Aber wenn man weiß, wenn man sich die Hausaufgaben gemacht hat, dann bleibt man dort viel ruhiger, als im falschen Moment dann das Handtuch zu werfen.
Deine Frage von mir, in wie viel Werte bist du denn investiert, um das Einzelwertrisiko ein bisschen in den Griff zu kriegen?
Also in Summe sind es irgendwo zwischen 40 und 50. Ist ein bisschen schwer, weil ich habe 6 oder 7 Depots, über die ich das Ganze, wo ich manchmal aus steuerlichen Gründen dann wieder im anderen gekauft habe und so weiter. Aber es sind zwischen 40 und 50. Das ist so der Bereich, wo ich immer schwank. Wobei auch einige Werte dabei sind, wo ich nur eine Aktie habe. Zum Beispiel, um auf die HV zu gehen oder gerade in den Zeiten jetzt virtuelle Hauptversammlung, konnte man sich sehr schön von der Heimat 2 Stunden einloggen. Man hatte Fragerecht alles. Das ist eine Geschichte, die ich auch ganz gern mache. Aber das Kern, ich sag mal so 70-75% vom Portfolio sind auf 15 Werte etwa verteilt. Der Rest sind dann ein paar kleinere Sachen, die man so als Beobachtungsposition hat, wo man dann irgendwann, wenn was ist, weil das ist auch so eine Skin in the Game-Geschichte. Also wenn ich dabei bin, wenn ich ein paar Aktien habe, dann bekomme ich Entwicklungen ganz anders mit. Und dann kann man halt mal von 0,1% Depotanteil, wenn man dann überzeugt ist, auf 4-5% hochfahren.
Also ich jedenfalls nehme für mich mit, solange ich hier noch in Lohn und Brot stehe, ich gar nicht die Zeit habe, neben einigen Liebhaber-Investments allzu viel in Einzeltitel zu machen, sollte ich dann doch eher bei meinen ETFs im Wesen, mich auf meine ETFs konzentrieren, sagen wir es mal so.
Mein ETFs ist eine Geschichte, ich habe es bei mir im Rürup drin, da geht nur ETF, ja. Da decke ich meine Emerging Markets Anteil quasi ab. Es ist für viele eine wirklich sehr, sehr gute Geschichte. Ja, also gerade, und dabei wichtig, die globalen Welt-ETFs nehmen, eine globale Strategie nehmen, weil halt leider, was ich in den letzten Jahren gerade in der Facebook-Gruppe sehr häufig gesehen habe, dass dann der Gedanke vom ETF verstanden war, aber es ist dann, ja, gleichzeitig diese individuelle Meinung über Entwicklungstrends mit reinkam. Und dann wurde plötzlich aus dem ETF-Portfolio, das hat dann nichts mehr ein Welt-ETF enthalten, sondern den Global Clean Energy. Ach, Wasserstoff ist auch noch genial. Dazu noch ein Robotics und noch ein KI-ETF jetzt rein. Also diese ganzen Modetrends. Und das war natürlich dann irgendwo verheerend und konterkariert irgendwo die eigentliche ETF-Idee, günstig, einfach, breit gestreut eben angelegt zu haben. Ja.
Das ist wahr. Gerade diese Themen funktionieren ja auch oft nicht. Jetzt haben wir auch eine Frage, die fasse ich jetzt mal zusammen. Die haben nämlich zwei Teilnehmer gestellt gleich. Wie ist denn deine geografische Aufteilung? Also wo bist du im Wesentlichen örtlich?
Also ich bin relativ stark, das wäre auch der dritte Teil, nämlich in den europäischen Small Caps aktiv. Das sind Firmen, wo ich mir im Prinzip den Vorteil verspreche, dass die Profis eben nicht aktiv danach suchen und nicht Recherche machen, wo ich mit eigener Recherche quasi Vorteile draus ziehen kann. Das dürfte, also mit Sicherheit ist Europa der größere Anteil. Das geht ja irgendwo 50-60% wahrscheinlich sogar. Amerika natürlich einiges. Und ich bin inzwischen mit einem zweistelligen Prozentanteil in Japan unterwegs. Das ist für mich der Markt, da wäre ich mich, das ist mein großer Vorsatz für dieses Jahr, japanische Small Caps anschauen. Dort gibt es Perlen mit 50% Net Cash. Der Trigger ist im Moment, dass die japanische Börse und der japanische Staat ganz extrem darauf hinarbeiten, dass die Unternehmen nicht mehr so extrem konservativ agieren, sondern diesen Cash rausgeben. Und wenn man dann sieht, dass man 40-50% Net Cash vom Börsenwert hat und ein 10er KGV bekommt in der IT-Branche, ja, da muss man anfangen, klar, sich reinarbeiten, Vertrauen ins Unternehmen kriegen, aber das sind hochinteressante Konstellationen. Und da habe ich, wie gesagt, mit Itosho und Nippon Sanso bin ich schon länger dabei. Und da wird mit Sicherheit die nächsten Jahre noch was aufgebaut, weil es sehr, sehr spannende Entwicklungen sind, die da drüben stattfinden im Moment.
Und entschuldige, wenn ich vorhin mit der Fragerunde, die ich direkt gestartet habe, deinen dritten Teil etwas verkürzt habe. Nee.
Das ist also gar kein Problem. Es ist viel besser eigentlich, wenn zwischendrin die Fragen kommen. Dann können wir auch kurz den dritten Teil, dann gehen wir nämlich nochmal auf die. So, jetzt müssen wir es wieder sehen. Und das sind nämlich die Spezial- und Nebenwerte. Und die ersten Strategien sind eigentlich wirklich für die meisten Privatanleger umsetzbar, die sich aktiv mit Aktien beschäftigen. Die dritte Strategie, die ist im Prinzip wirklich für Anleger, die Erfahrung haben, die ist riskanter, aber man muss auch bereit sein, sich sehr intensiv eben damit zu beschäftigen. Und ein Wert, an dessen Beispiel wir das Ganze mal aufzeigen können, ist die Quirin Privatbank. Das passt eben auch im Übrigen hier mit dem Köpfen. Also auf dem Bild hier sehen wir Karl Matthäus Schmidt. Das ist der Gründer von Consors gewesen 1993. Er hat 2003 dann die Quirin Privatbank gegründet und hat 2013 mit Quirion den ersten deutschen Robo gegründet. Er ist einer wirklich der Innovatoren auf dem deutschen Bankensektor. Und Quirin ist eine Aktie, die komplett unter der Durchflughöhe der Profis ist. Und was verspreche ich mich bei Small- und Micro-Caps mit eigener Recherche reingehen, weil man dort einen großen Vorteil hat. Also Mega- und Large-Caps sind ja extrem effizient und ist der Kapitalmarkt extrem effizient. Bei den Small-Caps ist es deutlich weniger der Fall und häufig sind es nur 10, 15, 20 Leute auf einer Hauptversammlung. Und das ist zum Beispiel eine gute Quelle, wo dann Informationen eben rauskommen. Ja. Und das ist eine Nische, wo wir als echt ja, engagierte und informierte Privatanleger was machen können. Bei Quirin war es jetzt so, wir sehen die zwei Pfeile im Jahr 2017. Da gab es einmal über 1,25 Millionen Stücke Insiderkauf. Und dann kam noch danach, dass er im Rahmen von einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm Aktien bekommen hat, nochmal 1 Million Stücke. Und erst so richtig gesehen hat, was hier abgeht, warum auch dieser Insiderkauf so interessant war, das hat man im Jahr 2021 im Frühjahr, und da habe ich es, muss ich sagen, auch bin ich erst eingestiegen in diesem Anstieg rein, und zwar die Tochter Quirion. Die wurde an der Börse, die wurde in einer externen Kapitalerhöhung, wurde der Anteil von Quirin höher bewertet, als Quirin überhaupt an der Börse wert war. Und sie haben ja noch ein operatives Geschäft. Und das hat der Markt damals dann Ganze erkannt. Und vielleicht ganz kurz, was Quirin ist, weil das Ganze findet man auch, das ist nämlich auch eine Geschichte, die nicht in Stockscreener reinpasst. Weil sie sind insgesamt in drei Geschäftsfeldern. Das eine ist das klassische Kapitalmarktgeschäft. Das ist so ein bisschen technische Umsetzung von Kapitalerhöhungen, neue Missionen, Investmentbanking-Sachen, ein bisschen Studien schreiben. Das ist der eine Bereich. Das zweite ist die klassische Honorarberatung, mit der sie 2003 gestartet sind. Dort haben sie über 5 Milliarden Assets under Management. Und der dritte Bereich, das ist der Robo-Advisor Quirion. Und Quirion, da haben sie 75%, aber der wird nicht konsolidiert. Das heißt, die Zahlen von Quirion sehe ich nicht in der Bilanz von Quirin, sondern nur den Beteiligungsansatz. Und da stehen sie mit ein paar Millionen drin. Und jetzt kann man zum Beispiel über Recherche im Handelsregister und so weiter rauskriegen, was die letzte Kapitalerhöhung von die Bewertungsansatz bei Quirion war. Das waren nämlich fast 130 Millionen. 75% hat Quirin. Und dann zieht man quasi noch das ab, mit was der Bilanzansatz ist. Dann weiß man das, was an stillen Reserven drin ist. Und wenn man dann den Buchwert noch vom Rest dazu rechnet, dann ist die Aktie im Prinzip gerade mal als Vermögensverwalter auf Buchwert quasi notiert. Und was jetzt dazu kommt, dass halt mit der Rückkehr der Zinsen sie eine extrem gute Zinsmarge haben. Also sie waren auch relativ früh, war Quirion und Quirin dabei, den Bestandskunden auch, das ist ganz interessant, attraktive Tagesgeldangebote zu machen, bis hin dann zu 3% hoch. Sie haben immer wieder hochgezogen und vor allem im zweiten Halbjahr dürften sie dann einen relativ guten, gute Einnahmen aus quasi aus der Zinsdifferenz kriegen. Das Interessante ist, dass Quirin als Bank, quasi als Mutter, dieses Geld, was Quirion auf dem Tagesgeld einsammelt, an die EZB mit 4% weiterschieben kann. Also für beide zusammen bleibt dann 1% Marge. Und gleichzeitig haben sie eben eine sehr solide Vermögensverwaltung, auch der Robo. Ich habe mir selbst vor 3 Jahren fast einen Test-Account geholt, um das Ganze mal zu verfolgen. Liefert sehr, sehr gute Ergebnisse und sehr gute Wachstumsraten ab. Und dementsprechend dürften die in diesem Jahr irgendwo um die 28 Cent Gewinn je Aktie machen und gleichzeitig die Hälfte davon, also 14 Cent ausschütten. Das ist dann bei 4% Dividendenrendite und gleichzeitig Wachstum zu haben, ist das eine sehr interessante Geschichte. Aber da ein Hinweis, die Quirin Privatbank ist relativ markteng. Dort wirklich limitieren und schauen, nicht einfach den Briefkurs wegkaufen, sondern wirklich über Xetra gehen. Das ist das Schöne an Xetra, da können wir als Anleger einen Geldkurs stellen. Da muss man mal ein paar Tage warten, bis man ausgeführt wird. Aber man hat dann im Prinzip auch den Spread im Prinzip verdient. Mhm. Und dann habe ich noch einen zweiten Wert mitgebracht. Jetzt übertragen wir mal kurz den Bildschirm. Ups, ist jetzt zu sehen?
Ja, ist ja, zu sehen.
Das ist die Ital Mobiliare. Und zwar Ital Mobiliare ist auch wieder so ein Wert, der nicht screenerfähig ist. Weil, also kurz zur Geschichte, Ital Mobiliare war die Holding, in der die Beteiligung an Ital Zement drin war. Die wurde 2015, 2016 dann verkauft und zwar an Heidelberg Zement. Und damit hatte die Firma viel Cash. und haben mit diesem Cash was gemacht. Sie haben eine Private Equity Gesellschaft aufgebaut und im Wesentlichen eigentlich, ja, ich nenne es, ich sag mal, eine Brand Building Company. Sie haben eine Fähigkeit rausgeholt, und zwar Marken richtig zu positionieren und hochzubringen. Und was an Beteiligung drin ist, nur ganz kurz, das ist erstmal, Sie haben bei 1 Milliarde oder 1,1 Milliarden Börsenwert haben Sie einen relativ hohen Cash von 250 Millionen etwa. Dann kommt dazu, dass Sie an Caffè Borbone, das ist in Italien schnellst wachsende und führende Kaffeeproduzent oder Kaffeelieferant mit diesen Kaffee-Beds, die fangen jetzt an, in Europa und in den USA zu expandieren. Dann haben sie hochspannend Santa Maria Novella. Musst du dir mal anschauen. Das ist die älteste Apotheke Europas, haben die genommen und haben aus Apothekending eine Parfümeriemarke gemacht, wo alles in den Hügeln um Florenz gepflückt wird und was wirklich ein richtig gutes Image hat und richtig gut umgesetzt in extremst hochwertige Parfüms. Und dort haben sie 95% Anteil, 5% haben sie an einen Manager abgegeben, der schon mal eine Parfümerie auf mehrere hundert Millionen Umsatz hochgefahren hat. Und das dritte ist dann noch Technica, das ist Sportgeschichten, Sportschuhe, Lowa, Wanderschuhe kennt man vielleicht. Da haben sie einen Anteil von 40%. Und das Interessante ist eben, wie gesagt, die fliegen komplett unter der Durchflughöhe, weil eigentlich ja die Beteiligungen teilweise ad equity bilanziert sind. Man sieht nicht sofort, es muss erst ein Trigger kommen. Und der Trigger könnte jetzt eben kommen, weil sie im letzten Jahr mit Florenz Invesco für 78 Millionen ein erfolgreiches Exit geschaffen haben. Also wenn sie Exit schaffen, und bei Techniker könnte auch was anstehen, wenn sie also einen erfolgreichen Exit schaffen, dann werden die Werte in Cash sichtbar und auch schnell als Gewinn in den Screenern sichtbar. Und wir haben jetzt einen Kurs von etwa 28 Euro bei gleichzeitig gut 49 Euro bis 50 Euro Net Asset Value. Das heißt also, wir kaufen fast zum halben Net Asset Value. Und das ist also schon ein richtig schöner Abschlag. Man hat einen Sicherheitsbuffer und man hat sehr interessante Geschäftsfelder. Aber wie gesagt, man sieht ihn nicht als gesamtes Gemisch. Da ist es schwierig. Wie Screener findet man sie nicht, sondern man muss wirklich reingehen und sich mit der Firma beschäftigen. Und wir waren da zu viert an der Recherche dran und haben das Ganze, das hat sich locker 4-5 Monate hingezogen von der ersten Idee. Ey, schauen wir das an, bis wir dann gesagt haben, und immer je tiefer wir rein sind, desto mehr haben wir gesehen, okay, hier gibt es wirklich ganz interessante Sachen, was ich da tun. Ja.
Sehr, sehr spannend. Klar wird aber auch, man braucht viel Zeit. Ich denke, das ist so eine der Kernerkenntnisse hier.
Genau, aber es muss Spaß machen auch. Also das ist der Punkt, wer hier nicht den Spaß an den Werten hat und wirklich die Zeit dort rein steckt, da wird es schwierig, ja. Und ja, wenn wir die Zeit haben, noch würde ich den ganz letzten Wert noch kurz.
Ja, gerne.
Ja, dann gehen wir nochmal auf den Bildschirm. Da kennen, denke ich, einige. Und das ist die Firma Centrotec. Die habe ich auch, also das kann man in der Facebook-Gruppe auch schön nachvollziehen. Und auch in einem Video hatte ich die schon mal erwähnt, wo es um die Delistings geht. Das ist nämlich auch so wieder eine Geschichte. Das ist, glaube ich, auch eine Idee, die ich gerne mitgeben würde, einfach sich mal zu überlegen, wo holen wir das Chance-Risiko-Verhältnis auf unsere Seite? Wo haben wir asymmetrische Situationen? Und eine dieser Situationen sind Delistings. Also Delisting bedeutet nicht, dass der Börsenhandel eingestellt wird, sondern nur an den Börsen, wo die Firma aktiv sich angemeldet hat zum Börsenhandel. Die Börse Hamburg handelt in der Regel auf Bestreben des Maklers weiter. Und das führt jetzt dazu, im Moment der Delisting-Ankündigung wurde ein Preis von 15,10 Euro, waren das, glaube ich, etwa, damals geboten. Der Kurs war schon deutlich höher. Aber viele Profis und institutionelle Anleger mussten verkaufen. Und damals habe ich und bei anderen angefangen zu recherchieren, welchen Grund hat der Großaktionär, jetzt ein Delisting zu machen? Er muss ja im Zweifel alle Aktien, die ihm angedient werden, abnehmen. Und dann haben wir gesehen, Thema Wärmepumpe. Centrotec war über Wolf sehr, sehr groß im Wärmepumpengeschäft. Dann kam die erste HV, das war eine virtuelle HV. Da waren 50 Leute online. Das war ein ganz kleiner Kreis. Da haben sie Zahlen für die ersten 5 Monate gebracht. Und man sieht, wie in den Tagen danach, als ich das rumgesprochen hat, der Kurs eben dann angezogen ist. Dann kam der Geschäftsbericht. Den Geschäftsbericht hat man bei Centrotec in den beiden Jahren nur gekriegt, und das erklärt sich gleich auch warum, wenn man schriftlich nachgewiesen hat, dass man Aktionär ist. Dann hat man den Geschäftsbericht als gedrucktes Exemplar zugeschickt bekommen, weil Centrotec wollte möglichst wenig aufmerksam machen, denn sie haben über den Verkauf ihrer Climate-Sparte an Ariston verhandelt. Und der Deal kam dann raus. Also die Firma hatte hier im Bereich Ende 2021 einen Börsenwert von irgendwo 300 Millionen noch, oder 270, 280 Millionen. Und dann haben sie ein Jahr später nur diese Climate-Sparte, was zwei Drittel vom Geschäft ist, für umgerechnet 1,1 Milliarden an Ariston verkauft. Und heute schwimmt die Firma in Geld. Sie haben knapp 45, 46 Euro Cash je Aktie. Also der jetzige Börsenwert ist komplett durch Cash abgedeckt. Es werden immer wieder Aktienrückkäufe gemacht. Und wir haben gleichzeitig dazu 41,1 Millionen Aktien an Ariston, was 20 Euro je Aktie ausmacht. Und wir haben ein operativ profitables Restgeschäft, was 25 Euro je Aktie ausmacht. Also das heißt, wir können mit einem halben realistischen Wert quasi einsteigen. Klar, das Problem ist, wann ist ein Exit quasi möglich? Man kauft im Moment mit Discount, das muss man hier ganz klar sagen. Aber Guido Krass und seine Frau haben, ja, es ist nicht ganz offen klar, aber irgendwo um die 85-87%, schätze ich mal, dass der Anteil inzwischen ist. Und ab 90 können sie ein Squeeze-Out machen. Und wenn dieser Punkt kommt, dann gibt es ein Bewertungsgutachten und dann werden alle Werte sichtbar. Und das wäre immerhin ein Aufschlag von 100%. Und da braucht man aber Geduld. Also wie gesagt, das ist jetzt 3 Jahre, wo ich da schon dabei bin und hat sich bisher gelohnt. Und ich denke auch, die Story wird noch weitergehen. Er hat das Ganze mit einer Anleihe hintenrum finanziert. Die wird im Januar 2025 fällig. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, da können wir mal einen Blick in die Richtung werfen.
Vielen, vielen Dank für deine Insights. Ja. Sehr, sehr, sehr spannend heute, die erste Session in 2024 XL. Aber war super spannend. Und es gab auch hier die Frage, ob es eine Aufzeichnung gibt. Ja, es gibt eine Aufzeichnung. Und ich sende allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Nachgang nochmal einen Link zu dieser Aufzeichnung. Und wir liefern auch noch die Podcasts nach.
Genau. Und ansonsten, wenn ihr Interesse habt, ihr findet mich auf X, also Ex-Twitter. Ihr findet mich in der Facebook-Gruppe Aktienbörse Finanzen, auf YouTube und auf meinem Blog. Also gerne kontaktieren, wenn ihr Fragen habt etc. Bin ich immer offen dafür.
Ja, ich verlinke deine Angebote auch in der Mail unten drunter, um denjenigen es einfach zu machen. Und dann noch kurz der Hinweis auf nächste Woche. Da ist dann Fabienne Lindner, 15. Januar, nicht 16. Januar, nächsten Montag ist Christian Röhl da und spricht mit Fabienne über Rebalancing. Und danach haben wir nochmal einen technischen und fundamentalen Jahresausblick mit Carsten Mumm und Martin Utschneider. Und vielleicht noch als letztes im letzten Januar, Montag, ist was für Einsteigerinnen und Einsteiger, werden Fabienne und ich über ETF-Sparpläne reden. Da bin ich dann wohl eher zu Hause als in dieser wirklich sehr dezidierten Stockpicking-Strategie-Session. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Und hier kommt auch sehr viel Danke von den Teilnehmern.
Vielen Dank auch. Ja, und auch danke für die zahlreichen Teilnehmer. Ich sehe es ja, also hat mich sehr gefreut. Und danke für die Einladung.
Alles Gute an alle, die dabei waren. Jo. Vielen Dank.
Danke euch. Tschüss.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.